BR Heimat lesen.
Willkommen am Sonntagabend bei Heimat lesen. Auch heute geht es um einen ganz großen in der Riege der namhaften bayerischen Schauspieler, Karl Obermeier. Als Manni Kopfeck in der Serie Monaco Franze hat er sich an der Seite von Helmut Fischer in die Herzen der Fernsehzuschauer gespielt. Doch es wäre falsch, ihn darauf zu reduzieren. Mit feinen Nuancen in seiner Darstellungskunst, mit sparsamen Gesten und seiner altbayerischen Sprache hat er seine Figuren unnachahmlich charakterisiert. Mit den großen Schauspielern seiner Zeit muss er in einem Atemzug genannt werden. Gustl Beyerhammer, Ruth Drexel, Toni Berger, Fritz Strassner. Den Lebensweg Karl Obermeiers nachgezeichnet hat der Autor, Journalist und Biograf Roland Ernst. Mehr als 50 Stunden Filmmaterial hat er durchforstet und Zeitzeugen und Kollegen befragt und ein vielseitiges Porträt dieses bayerischen Ausnahmeschauspielers geschrieben. Hier in Heimatlesen haben Sie die Gelegenheit, dem Phänomen Karl Obermeier genauer nachzuspüren. Es liest Christian Jungwirth.
An der Haltestelle. Karl Obermeier blieb seinen Wanderungen zwischen intensivem, außergewöhnlichem Filmschauspiel wie in der Rumpelhanne, dem Staatstheater, gemütlicher Unterhaltung und sogar der Satire treu. Ein schönes Beispiel für Letzteres sind die drei losen Episoden von Haltestelle, satirische Treffpunkte, von denen die erste am 12. Juni 1981 im ZDF ausgestrahlt wurde. Die Kulisse der Serie ist jedermann vertraut. Ein Kiosk an einer Bushaltestelle mit Wartehäuschen, in dessen Nähe selbstverständlich die damals noch übliche Eckkneipe stehen musste. Mitwirkende der Satire-Sendung waren Schauspieler wie Brigitte Mira, Inge Wolfberg und eben auch Karl Obermeier. Aber vorrangig waren es Kabarettisten wie Hans-Dieter Hüsch, Gerhard Polt und Dieter Süverkrüpp. Eine interessante Ausnahme in dieser Truppe bildete Jochen Steffen, der trotz fortgeschrittenen Alters hier sein Können zeigte. Zuvor war er SPD-Landespolitiker in Schleswig-Holstein gewesen, hatte sogar 1966 bis 1973 zum Oppositionsführer im Kieler Landtag gebracht. Zweimal trat er als Kandidat um das Amt des Ministerpräsidenten an. 1971 zog er sich schrittweise immer mehr aus der Politik zurück, um mit seiner Figur Kuddelschnöf die Kabarettbühnen zu erobern. 1980 trat der Rote Jochen, wie er auch genannt wurde, aus der SPD aus. Nur drei Folgen gab es von der Haltestelle. Sie wurden nie wiederholt und sind in Vergessenheit geraten. Für Karl Obermeier war es auch nur ein Zwischenspiel. Das Theater ging weiter. In München wollte man ihn auf der Bühne sehen. 1981 sah man ihn dann auch im Theater im Marstall gleich in mehrere Rollen schlüpfend in Wolfgang Deichsels aberwitzigen Szenen aus dem täglichen Irrsinn, in Frankenstein, aus dem Leben der Angestellten. Der Sonderling unter den deutschen Stückeschreibern, wie Botho Strauß es einmal formulierte, hatte sich seit den 60er Jahren mit dem Frankenstein-Stoff und seinen aktuellen Bezügen beschäftigt. Und was man am 24. Januar 1981 bei der Premiere zu sehen bekam, war scharfsinnig und kein bisschen gemütlich lustig. Der Spielplan für Karl Obermeier sah für ihn unter anderem diese Rollen vor: Laborant, Kommissar, Mann, Vater, Gasmann, Hallo-Mensch, Kunde, Angestellter. Der Talisman. Rund 65 Jahre bevor der Psychoanalytiker Sigmund Freud die beziehungsreiche Theorie zwischen Witz und Unterbewusstem entwickelte, widmete sich ein anderer Wiener, Johann Nepomuk Nestroy, der geistreichen Posse zwischen Vordergründigkeit und gesellschaftlichen Grotesken. Dass der Intendant des Münchner Residenztheaters Kurt Meisel gerne auf Nestroy setzte, ist verständlich. Denn er passte in Meisels Theaterkonzept von bayerisch-österreichischen Autoren, die man dem Zeitgeist entgegensetzte, perfekt hinein. Nestroy war aber nicht nur ein scharfer Kritiker seiner Zeit, der einige Male sogar eingesperrt wurde. Er war auch ein grantelnder Philosoph, der nicht allzu viel Vertrauen in die Masse hatte. Mit derbem, augenzwinkerndem Humor und viel Realismus machte er deutlich, dass mit größeren gesellschaftlichen Veränderungen wohl nicht zu rechnen sei. Ich glaube von jedem Menschen das Schlechteste, selbst von mir, und ich habe mich noch selten getäuscht. So fasst diese pessimistische Einstellung Thomas Grasberger in seinem Buch »Granz, der Blues des Südens« lakonisch zusammen. Eine Quintessenz dieser Weltanschauung scheint ein Stück wie der Talisman von Johann Nestroy zu sein, das bereits 1969 am Residenztheater von Michael Hampe inszeniert wurde. Am 16. Mai 1981 brachte man es dann unter der Regie von Ruth Drexel auf die Bühne. In dem Dreiakter geht es um die Vorurteile gegen Menschen mit roten Haaren und wie man sich gegen diese Vorurteile wehrt. Hauptpersonen sind, bei Nestroy erkennt man sie bekanntlich schon am Namen, Titus Feuerfuchs, Flora Baumschier, Plutzerkern, Monsieur Marquis und Spund. Gleich in der ersten Szene geht es um das, was man wohl am ehesten mit der Farbe Rot verbindet, nämlich die Liebe. Da ist die Gänsehirtin Salome Pockerl, die wegen ihrer roten Haare verlacht und verspottet wird. Sie trifft auf Titus Feuerfuchs, dem Plutzerkern wegen seiner roten Haare eine Anstellung als Gärtner verweigert hat. Salome will bei einem Bäcker für Titus um eine Anstellung werben, aber auch der lehnt ab. Als Titus aber die Kutsche des Friseurs Monsieur Marquis zum Stoppen bringt, weil sein Pferd scheut, schenkt ihm der beglückte Figaro einen Talisman, der von nun an das feuerfuchsche Dasein verändern wird. Eine schwarze Perücke. Schnell wird er bei Flora Baumscher Gartengehilfe. Und plötzlich kann Titus zeigen, welcher Feuerfuchs in ihm steckt. Denn die Damenwelt interessiert sich mehr und mehr für ihn. Doch leider hat er nicht mit der Eifersucht der entflammten Frauenzimmer gerechnet, die ihm das Leben zur Hölle machen. Aber wo das Fegefeuer der Sinnlichkeit gerade noch angenehme Temperaturen hatte, wird es erst richtig brenzlig, als der Bräutigam einer der Damen, ausgerechnet der Friseur Monsieur Marquis, von Eifersucht getrieben, die schwarze Perücke vom Kopf des geschockten Titus Feuerfuchs reißt. Kurzerhand landet er wieder auf der Straße. Aber auch damals ging man schon nicht sonderlich sorgsam mit Hausmüll um. So kommt es, dass Titus, was für ein Glück, eine graue Perücke findet und damit ausgerechnet seinem reichen Onkel Spund in die Arme läuft und nun beglückt behaupten kann, der Gram der letzten Zeit habe ihn vorzeitig ergrauen lassen. Da kennt Spund nichts. Er setzt Titus als Universalerben ein und plötzlich nimmt der glückliche Fatalismus seinen Lauf. Die Damenwelt hält Titus für eine gute Partie und er erkennt, Salome Pockerl ist die einzig wahre für ihn. Ruth Drexel setzt in ihrer Inszenierung gleich auf 4 außergewöhnliche Schauspieler. Ihr Lebensgefährte Hans Brenner spielte den Titus Feuerfuchs. Der Monsieur Marquis übernahm Toni Berger und der Spund wurde von dem heute nur noch dem älteren Theaterpublikum bekannten Hugo Lindinger dargestellt. Als Plutzerkern sah man Karl Obermeier. Das Bemerkenswerte an dieser opulenten Inszenierung war tatsächlich die Unterschiedlichkeit und gleichzeitig die Ergänzungsmöglichkeiten dieser großartigen Darsteller. Ruth Drexel machte aus diesem Nestroy, wie die Süddeutsche Zeitung kommentierte, ein satirisches Märchen vom Aufsteiger. Geradezu überdeutlich zeigte sie, wie man sich vor Vorurteilen schützen kann, indem man seine eigene Rolle spielt und variiert. Die unterschiedlichen Temperamente dieser Darsteller und die wunderbare, freiheitsgebende, intensive Probenarbeit im Vorfeld legten mit dieser Inszenierung den Grundstein für die spätere Regiekarriere von Ruth Drexel, die zuvor nur in Düsseldorf auf kleiner Bühne inszeniert hatte. Für Karl Obermeier indes markierte diese Arbeit den Anfang einer erfolgversprechenden künstlerischen Allianz mit Ruth Drexel und Hans Brenner. Davon sollte übrigens später noch ein Junge profitieren. Maximilian Krückel, der ab 1983 Karl Obermeiers Sohn in der Serie Familie Meier spielte, wurde durch Vermittlung von Obermeier später Schauspielschüler von Hans Brenner und Ruth Drexel. Moral außer Rand und Band. Moral, für das Theater einer der Eckpfeiler seiner Existenz. Doch für Schriftsteller Ludwig Thoma war es weit mehr als das, nämlich auch eine reine Privatsache mit schwerwiegenden Folgen. 1906 war er wegen des Spottgedichts an die Sittlichkeitsprediger in Köln am Rheine, das 2 Jahre zuvor unter seinem Pseudonym Peter Schlemihl in der Zeitschrift Simplicissimus erschienen war, zu 6 Wochen Haft verurteilt worden. Angezeigt hatten ihn Mitglieder eines örtlichen Sittlichkeitsvereins. Lyrisch hatte Thoma darin die Doppelmoral angeprangert. Was wissen Sie eigentlich von der Liebe mit Ihrem Pastoren-Kaninchentriebe, Sie multiplizierter Kindererzeuger, Sie gottesseliger Bettbesteuger? Sie haben den Schmutz wohl häufig gefunden in Ihren sündlichen Fleischesstunden, bei Ihrem christlichen Eheweibchen, in Frau Pastorens Flanellenleibchen. Für den Schriftsteller war es also längst an der Zeit, in der wiedergewonnenen Freiheit gleich nachzulegen und diese Sittlichkeitsvereine kräftig auf die Schippe zu nehmen. Er tat das Beste, was er tun konnte, und schrieb ein Stück mit dem bezeichnenden Titel Moral, ein satirisch-saftiges Lustspiel, in dem es vor allem um die Unmoral und Unsittlichkeit der sogenannten unselbsternannten Sittlichkeitsvereine geht. Diese waren Ende des 19. Jahrhunderts im wilhelminischen Deutschland emporgeschossen. Sie hatten die Aufgabe, sich mit aller Vehemenz gegen die immer stärker werdende Prostitution und den vermeintlichen Verfall der guten Sitten zu wehren. Es waren selbsternannte Tugendwächter, die vor allem das Proletariat in den Städten im Visier hatten. In den oberen, gehobenen Kreisen war ihrer Meinung nach eine Hure kein Thema. Diese Scheinheiligkeit musste einen wie Ludwig Thoma provozieren. Die Geschichte des Stücks ist schnell erzählt. Ein paar ehrenwerte Herren deutschnationaler Gesinnung sind in Bedrängnis geraten. Grund dafür ist die Beschlagnahmung eines Tagebuchs der stadtbekannten, privaten Ninon de Hauteville. Allein der Name Hauteville musste den franzosenfeindlichen Deutschen wie ein Ogu vorkommen. Denn das Wort bedeutet nichts anderes als Hochstadt. Sie ist also den gewöhnlichen, honorigen Städtern vielleicht überlegen. Dass Ninon sie aber in der Hand hat, ist sicher. Denn in ihrem akribisch geführten Tagebuch sind nicht nur die bekannten Honoratioren der Stadt mit Namen und Datum als Besucher geradezu buchhalterisch sauber vermerkt, es enthält vor allem den Namen des Präsidenten des örtlichen Sittlichkeitsvereins, der nun mit aller Macht versucht, des Büchleins habhaft zu werden. Würde sein Inhalt bekannt, wäre nicht nur der Sittlichkeitsverein erledigt, es wäre vor allem eine Deklassierung der guten Gesellschaft der Stadt Emilsburg. Ninon de Hauteville bekommt daher ein Angebot, das sie kaum ablehnen kann. Man bietet ihr ein Schweigegeld von 15.000 Reichsmark an. Nach dessen Erhalt soll sie die Stadt verlassen und ihr Geschäft einstellen. Das Schweigegeld wird selbstverständlich vom Sittlichkeitsverein zur Verfügung gestellt. Die Uraufführung des Stück am 20. November 1908 fand übrigens nicht in Bayern statt, sondern direkt im unmoralischen Moloch schlechthin, an der kleinen Bühne in Berlin, und es brachte dem gutverdienenden Autor Thoma einmal mehr reiche Ernte. Erst einen Tag später sahen die Münchner den Dreiakter im Schauspielhaus. Das Stück wurde einer der größten Erfolge von Thoma und entwickelte sich schnell zu einem Klassiker unter den deutschen Komödien. Das lag auch an den mit Bonbons zahlreich gespickten Dialogen. So lässt Thoma einen der Tugendwächter sagen, »Moralisch sein, das bringe ich in meinem Zimmer allein fertig. Aber das hat keinen erzieherischen Wert. Die Hauptsache ist, dass man sich öffentlich zu moralischen Grundsätzen bekennt. Das wirkt günstig auf die Familie, auf den Staat. Gültig bis heute?« Für Regisseur Kurt Meisel war das Stück eine große Dichtung eines ganz großen Autors. Während seiner Intendanz am Residenztheater setzte er auf bayerische Autoren. Und diese Strategie gab ihm recht. Moral erlebte nach seiner Premiere am 18. Oktober 1981 43 Aufführungen. Auf der Bühne standen Publikumslieblinge wie Horst Sachtleben, Hans Quest, Hans Zander, Karl Liefen und als Ninon de Hauteville die wunderschöne, von vielen männlichen Theaterbesuchern angeschmachtete Christine Buchecker. Das Besondere an dem Stück ist, und darum hatte es wohl auch einen solchen Erfolg bei seiner Uraufführung in Berlin 1908, dass alle Rollen von Thoma in Hochdeutsch angelegt wurden. Die einzige Figur, die Dialekt spricht, ist der Polizeischreiber Josef Reisacher, selbstverständlich gespielt von Karl Obermeier, der mit seiner Darstellung nach jeder Aufführung besonders viel Applaus einheimste. Mutter Blamage, Mutter Courage. Bertolt Brecht zu inszenieren, das ist immer auch ein großes Versprechen. Die Nachkommen Brechts in Form der berühmten Familie als Erbengemeinschaft der Werke Bertolt Brechts, die die Aufführungsrechte innehält und damit über Wohl und Wehe einer Inszenierung ihres berühmten Vorfahren entscheiden kann, gerecht zu werden, ist die eine Sache. Die andere ist natürlich, den Erwartungen des Theaterpublikums gerecht zu werden. Gerade im Fall des Stücks »Mutter Courage und ihre Kinder – Meine Chronik aus dem Dreißigjährigen Krieg« sind die Vorprägungen enorm. Die Inszenierung des Meisters selbst scheint bis heute stilprägend zu sein. Dazu gehören vor allem so legendäre Darstellerinnen wie Helene Weigel oder Therese Giese. Es war fast so etwas wie ein Stück des deutschen Ostens, denn im Westen wurde das Drama über Jahre hinweg boykottiert. Brecht galt in Westdeutschland als Mann Ostberlins, ein ideologischer, kommunistischer Dramatiker, der in seinen Stücken oftmals mehr einer Parteidisziplin als einem großen künstlerischen Anspruch folgte. Ihm wurde ein Erziehungsauftrag für den Sozialismus genauso unterstellt wie eine allzu eindimensionale, moralinsaure Aussagekraft. Viele Schauspieler wollten sich nicht als Handlanger Brechts diffamieren lassen. Der Kalte Krieg fand genauso in den Ideologiezonen des bundesdeutschen Theaters wie in den Redaktionen und natürlich bei den Politikern auf beiden Seiten statt. Es verwundert nicht, dass man sich am Münchner Residenztheater sehr lange Zeit ließ, um eine Inszenierung der Mutter Courage auf die Bühne zu bringen. In jedem Fall war es ein Wagnis. Regisseur Rolf Stahl fand für seine Inszenierung in Ruth Drexel eine Mutter Courage, die aus heutiger Sicht wie die fleischgewordene Schnittmenge aus Helene Weigel und Therese Giese wirkt. Wie die beiden anderen hatte sie eine ungeheure Bühnenpräsenz, tendierte aber, was das körperbetont lukullische Spiel anbelangt, mehr zu Therese Giese. Von ihrer Bedeutung und der Publikumsaufnahme her war sie einer Helene Weigel durchaus ebenbürtig. Gleichzeitig standen so bedeutsame Schauspieler wie ihr Ehemann Hans Brenner als Koch, Martin Behnrath als Feldprediger, die junge Gundi Ellert als Prostituierte Yvette Potier und Karl Obermeier als Feldwebel an ihrer Seite. Der junge Miroslav Nemetz spielte ihren Sohn Eilif. Die musikalische Leitung des Stücks hatte übrigens ein weiteres bayerisches Urgestein, der beliebte und in zahlreichen Sendungen des Bayerischen Rundfunks zu hörende Zittervirtuose Rudi Knabel. Die Premiere der Mutter Courage am 9. Juli 1982 war ein voller Publikumserfolg. Die Stahlsche Inszenierung brachte es auf stattliche 57 Aufführungen. Bei der Kritik kam sie indes nicht sonderlich gut an. Sie sei so wörtlich eine respektable und lebhaft beklatschte Aufführung ohne Biss. Das Besondere an dieser Inszenierung war jedoch, der Geschichte der Mutter Courage, die im Dreißigjährigen Krieg zwischen 1624 und 1636 spielt, eine zeitgerechte, empfindungsstarke Atmosphäre zu geben, als Theater zur psychischen Dimension der eigenen Zeit. 1982 war schließlich das Jahr, in dem die Debatte um die atomare Nachrüstung die bundesdeutsche Bevölkerung tief spaltete. Damit verbunden war auch die immer brüchiger werdende Macht des Bundeskanzlers Helmut Schmidt. Immer wieder gab es Gerüchte, die Regierung stünde vor einem baldigen Aus und die SPD würde ihrem Kanzler die Gefolgschaft verweigern. Die Angst vor der atomaren Bedrohung und einem möglichen atomaren Erstschlag zeigte sich nicht nur in vielen Demonstrationen und Friedensaktionen, sondern hatte auch in bildender Kunst, Literatur und eben auch dem Theater ihren Niederschlag gefunden. Insofern war diese Inszenierung weit mehr für die Gegenwart bestimmt als eine moralische Erzählung, die im Dreißigjährigen Krieg spielt. Dass der Krieg nichts anderes sei als die Geschäfte, eine der zentralen Aussagen des Stücks, war zu dieser Zeit aktueller denn je. Denn Skandale um deutsche Rüstungsexporte und überhaupt die Rüstungsindustrie füllten die Berichterstattung der Zeitungen und Magazine. Die Courage war also auch ein Kommentar zur Gegenwart und weit mehr als eine der üblichen Inszenierungen des epischen Theaters im Brechtschen Sinn. Die Forderung Brechts, die gleichzeitig auch die Wirkweise des epischen Theaters unterstreichen soll, mit kritischer Distanz die Bühnenereignisse zu analysieren und eben nicht gefühlvoll oder eben gar gefühlsduselig den Lebensumständen der Protagonisten zu folgen, glotzt nicht so romantisch, lautete Brechts Credo an das Publikum, wurde durch die Darstellung der Schauspieler reichlich aufgeweicht. Über Karl Obermeyers Darstellung des Feldwebels schrieb die Bayerische Staatszeitung: Bezeichnend für diese Verlegenheit dieser Wiederannäherung an einen allzu schnell klassisch gewordenen Text ist die gewollte Lässigkeit, mit der Karl Obermeyer die Hand allzu absichtsvoll in der Hosentasche als ein sich selbst zur Unwichtigkeit hinunterstilisierender Prologsprecher die Szenenangaben beiläufig wegnuschelt. Eine Unbefangenheit wird angesteuert, die sich so nicht erreichen lässt und deshalb sofort zur Pose wird. Dennoch, Karl Obermeyer konnte hier als Feldwebel eine neue Seite seines Könnens zeigen. Besonders in der kleinen Szene, wo er den Wagen der Courage stoppen lässt und mithilft, ihre beiden Söhne als Soldaten zu rekrutieren, konnte Obermeyer unter Beweis stellen, mit welch reduzierten, geradezu sparsamen Mitteln er die Bühne zu beherrschen verstand. Im Jahr 1982 hatte Karl Obermeyer neben seiner umfangreichen Fernseh- und Hörfunkarbeit zwei weitere Premieren am Residenztheater. Als Lodovico stand er in Otello, der Moor von Venedig von William Shakespeare, unter anderem neben Michael Heldau auf der Bühne. Premiere war am 11. Mai und im Herbst konnte man ihn als veritablen Sänger in »Was tun, spricht Zeus« bewundern. Einfach mal zu Gast bei Zeus. Kurz hintereinander folgten im Herbst 1982 zwei weitere Premieren am Bayerischen Staatsschauspiel mit obermeyerscher Beteiligung. »Was tun?« spricht Zeus, ein deutscher Balladenabend am 2. Oktober unter der Regie von Peter Fischer war die eine. Da waren altgediente Schauspieler wie Fritz Strassner, Hans Stetter, Lola Müthel, Kurt Meisel oder Hans Quest, dem Wolfgang Borchert sein Stück »Draußen vor der Tür« gewidmet hatte, neben jungen Gesichtern wie Erich Hallhuber und Miroslav Nemetsch mit von der Partie. Sie alle interpretierten deutsche Lieder und Balladen auf ihre individuelle Weise, eigensinnig und mehr gespielt als voller Pathos vorgetragen. Die Abendzeitung kommentierte in ihrer Kritik dementsprechend: Freilich, mit knapp 3 Stunden strapaziert der Abend Hirn, Augen und Lachmuskeln. Es waren insgesamt 65 Gedichte und Lieder, die dort zu hören waren. Von Schillers Glocke, dem König von Thule, Erlkönig, dem Heinzelmännchen von Köln und sogar Heiner Kipperts heute aus dem öffentlichen Bewusstsein geratenem 1953 geschriebenem Auschwitz-Gedicht. Hierbei handelt es sich um ein an der Romantik orientiertes Klagelied von fassungsloser, eklatanter Grausamkeit, eine Schmerzzubereitung als lyrischer Genuss, dessen letzten beiden Strophen lauten: »War da eine Wolke in Auschwitz, Wolke aus goldenem Haar, die hat man zu scheren vergessen, vor etwa 10 Jahren, und Asche im Wind, es schluchzet die Rose am Wegrand nicht mehr, Asche im Wind, es schluchzen die träumenden Vögel nicht mehr.« Karl Obermeyer trat in schwarzer Kutte auf und trug unter anderem zusammen mit Erich Hallhuber »Der Tod von Basel« vor. Dieser Balladenabend kam am Ende auf 30 Aufführungen. Schon 2,5 Monate später, am 19. Dezember 1982, gab es für Karl Obermeyer die nächste Premiere. Dieses Mal im ehrwürdigen, prachtvollen Cuvilliers-Theater unter der Regie der von ihm sehr geschätzten Ruth Drexel. Es war ein Stück mit dem zungenbrechenden Titel »Zap, zarap« von Wolfgang Deichsel, Gründungsmitglied des Verlags der Autoren und damals ein nicht zu Unrecht gefeierter Theaterautor, denn er übertrug Stücke von Molière ins Neuhessische. Das brachte ihm den galanten Spitznamen »Hessischer Molière« ein. Das Neue Hessische ist eine sogenannte Ausgleichsmundart in Südhessen. Unter Ausgleichsmundart versteht man einen regionalen Dialekt, der dort zustande kommen kann, wo durch Zuzug unterschiedliche Dialekte aufeinanderstoßen. Das Stück selbst erinnert thematisch an den einige Jahre später entstandenen Theatermacher von Thomas Bernhard. Bei Deichsel geht es um, wie die Abendzeitung schrieb, altgediente Schauspieler, die in einem provinziellen Kursaal noch einmal den verklärten Traum ihrer angeblich großen Vergangenheit aufleben lassen wollen. Der Zuschauer sieht nur die Proben. Wenn der Vorhang aufgeht im Kursaal, geht er im Cuvilliers-Theater zu. Schon die Probenarbeiten gefielen dem Theatermann Deichsel ausgesprochen. Der Abendzeitung verriet er im Interview: Während man mit anderen oft große Absprachen und langfristige Konzeptionsgespräche macht, ist das zwischen uns nicht nötig. Das lag sicher auch daran, dass Ruth Drexel mit Schauspielern wie Hans Brenner, Hans Stetter und natürlich auch Karl Obermeier, der den mürrischen Theaterdirektor Hartmut, loyal Seifert gab, herausragende Interpreten für tragische, bisweilen sogar grotesk-komische Helden des Scheiterns zur Verfügung hatte.